Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Anke Schäfer und in dieser Mittagsstunde zu Gast Christoph Schwennicke, Chefredakteur des Magazins Cicero. Guten Tag, Herr Schwennicke.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Ich gucke mir Sie so an und ich muss sagen, die Frisur sitzt noch einigermaßen.
Das freut mich, dass Sie das so sehen. Ich bin eigentlich schon überfällig in diese Krise gegangen und habe mir für heute Nachmittag wenigstens mal einen Anruf beim Friseur meines Vertrauens oder Friseursalon meines Vertrauens vorgenommen.
Allerdings das sollten Sie dringend tun, weil Sie wissen ja nicht, wann Sie dann einen Termin kriegen.
Ich weiß, aber wissen Sie, ich habe ein doppeltes Problem. Bei mir ist nicht nur Corona und Shutdown, sondern auch noch die Friseurin meines Vertrauens abhanden gekommen, weil sie eine Babypause genommen hat. Deswegen habe ich das bislang deshalb rausgezögert. Gut, dass wir im Radio sind.
Ja, aber wie gesagt, es geht durchaus in Ordnung. Aber es gibt ja Menschen, die haben wirklich eine richtige Wallermähne, sieht man so. Und die wünschen sich dieses Zurück zum Normalen. Die Friseure selbst natürlich auch. Es geht jetzt schrittweise zurück zum Normalen. Das besprechen wir gleich. Schön, dass Sie uns zuhören. Fast 2 Monate Lockdown und jetzt soll es aber einige Lockerungen geben. Friseure dürfen ab heute wieder aufmachen, Schulen, einige Museen machen auch wieder auf. Ab morgen bleiben wir mal bei den Friseuren nochmal, Herr Schwennicke. Da gibt es 70.000 Betriebe in Deutschland. Die Friseurin als auch die Kundin, der Friseur und der Kunde, beide sollen Mundschutz tragen beim Arbeiten. Ist das realistisch?
Na, es ist jedenfalls praktikabel, würde ich sagen. Und es ist auch vernünftig, auch wenn es manche gibt, die den Mundschutz grundsätzlich in Frage stellen. Ich frage mich da manchmal zum Beispiel bei Herrn Montgomery, dem Weltärztepräsident, was immer das sein mag, warum er das so grundsätzlich in Frage stellt und die ganze Welt tut es. Anyway, ich halte das für sinnvoll. Ich halte es auch für notwendig, dass solche Lockerungen jetzt kommen. Offen gestanden, auch unsere Branche hat natürlich Einschränkungen gehabt in den letzten Wochen, aber die sind gar nichts gegen das, was Friseure, Pizzabäcker und solche Leute erlebt haben.
Wie meinen Sie unsere Branche, die Medien? Also Sie haben weiter geschrieben, wir konnten weiter senden in der Tat. Die Friseure mussten zumachen.
Das ist ein Privileg, das wir hatten. Wir sind in der Lage, auch in solchen Situationen unsere Dienstleistungen an den Mann zu bringen. Wir wollen es jetzt nicht zu sehr ausdehnen, aber wir hatten schon ein Problem bei Cicero, weil unsere Hauptverkaufsstellen des Heftes befinden sich an Bahnhöfen und Flughäfen.
Und da kamen natürlich wesentlich weniger Menschen vorbei.
Genau,
verstehe.
Genau.
Ich habe ein neues Wort heute gelernt. Gesichtsnahe Dienstleistungen. Also die gibt es weiterhin nicht. Wimpernfärben zum Beispiel soll nicht sein, weil man sich da eben näher kommt, noch viel näher als beim Haare schneiden.
Wie verhält sich da mit Fußnägeln? Wissen Sie das?
Ich glaube, das darf tatsächlich passieren, darf passieren. Ich dachte, das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Müsste man gleich nochmal recherchieren. Sie haben jedenfalls Ihre Maske hier mitgebracht.
Ja.
Die liegt jetzt auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob das sozusagen so geht oder ob die nicht in Ihre Tasche sollte.
Das kann ich auch nicht abschließend beurteilen. Ich wollte nur, dass der akustische Vorhang nicht vor meinem, vor meinem Mund ist.
Wir haben genügend Abstand hier am großen Tisch. Dann müssen natürlich Friseure, die jetzt wieder aufmachen, auch in Schutzausrüstungen investieren. Das heißt, es kann sein, dass die Haarschnitte ein bisschen teurer werden. 1 bis 2 Euro wird so geschrieben. Ich habe gedacht, da kann man vielleicht, wenn man es hat, noch ein bisschen Trinkgeld drauflegen, um sozusagen auch ein bisschen was abzufedern.
Auf jeden Fall. Ich würde ohnehin dafür plädieren, dass wir jetzt nicht alles uns einsparen, was sich durch diese besondere Situation ergibt. Also ganz persönlich und dann auch ein Stück weit privat. Die Dame, die uns einmal in der Woche zu Hause in der Wohnung hilft, die auf Vordermann zu bringen, bezahlen wir jetzt auch weiter, obwohl sie über mehrere Wochen nicht kam. Ich finde, sowas sollte man tun, solange man es machen kann, damit nicht Leute, die es unmittelbar betrifft, noch mehr drunter leiden, als sie es ohnehin schon tun. Ich halte auch Soli-Abonnements oder Soli-Kartenkäufe zum Beispiel bei Programmkinos oder solchen Anbietern für sinnvoll. Also wer es sich da leisten kann, das trifft nicht alle, aber der sollte sich doch gut überlegen, ob das nicht geht. Und also ganz ehrlich, 2 Euro mehr als beim Friseur. Meiner ist so teuer, da kommt es auf 2 Euro nicht an.
Kommt es nicht mehr drauf an. Wenn wir auf die Schulen blicken, nicht alle Kinder sollen jetzt wieder in die Schulen gehen. Die aus den Jahrgangsstufen 1 bis 3 sowie die aus den 5. bis 8. Klassen bleiben wohl erst noch mal zu Hause. Das soll dann am Mittwoch bei der Beratung zwischen Bund und Ländern noch mal Thema sein. Aber die anderen sollen eben jetzt in die Schule gehen. Da soll es Abstand geben, womöglich die Klassen geteilt in 2 verschiedenen Klassenräumen. Dann natürlich das Händewaschen. Auch da wieder die Frage, ich bin gespannt, wie das nachher die Lehrer und auch die Schüler empfinden, ob das realistisch sein wird, ob man sich sicher fühlen wird.
Ja, das ist theoretisch alles leicht auf Papier zu schreiben und dann muss es praktisch umgesetzt werden. Es gab ja diesen Streit, ausgelöst durch die Empfehlungen der Leopoldina, ob man jetzt mit den Kleinen besser anfängt oder mit den größeren Schülern. Also meine Lebenserfahrung rät mir oder zeigt mir oder sagt mir, bei den Kleineren wird es schwerer als bei den etwas Größeren. Insofern habe ich Verständnis für die Vorgehensweise, erst die etwas älteren Schüler, bei denen, sagen wir mal, die praktische Vernunft schon etwas ausgeprägter ist als bei kleineren Kindern, in die Schule zu lassen und da dann auch an deren Verantwortung zu appellieren. Trotzdem, ich meine, wir haben einerseits die Notwendigkeit, dass die Klassen kleiner gemacht werden. Das Lehrerpersonal können wir jetzt nicht klonen und kopieren und duplizieren. Hm. Die müssen aber unglaublich viel Aufsicht auch an den Tag legen oder zur Aufsicht da bereit sein. So ganz leuchtet mir noch nicht ein, wie das praktisch funktionieren soll.
Vielleicht wird dann so eine Klasse ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, freundlich reagieren und sagen, gut, es ist eine besondere Situation, das merken ja die Kinder auch schon seit vielen Wochen. Und irgendwie ist es vielleicht auch schön, wieder in der Schule zu sein und dann ziehen alle an einem Strang.
Also wir haben direkt gegenüber von uns ein großes Schulgebäude, wo jetzt zum ersten Mal heute Morgen sich die Klassenzimmer wieder leicht gefüllt haben. Und ohne das jetzt überzuinterpretieren, aber was ich durchs Küchenfenster gesehen habe, waren fröhliche Gesichter von jungen Menschen. Also ja.
Zu sehen.
Ich meine, allgemein müssen wir eins mal festhalten, das würde ich auch als das Gute im Schlechten apostrophieren. Die Verhaltensweisen, jetzt höre ich mich schon an wie Jens Spahn, aber die Verhaltensweisen der Bevölkerung sind wirklich, finde ich, beeindruckend, mit wie viel Vernunft und auch Denken an die anderen da gehandelt wird.
In der Tat, ich hatte auch das Gefühl. Und wir haben gerade recherchiert, Lotta Wieden hinter der Scheibe, Redakteurin dieser Sendung, hat recherchiert, Fußpflegerinnen in Schleswig-Holstein zum Beispiel dürfen auch wieder arbeiten.
Haben wir das auch geklärt?
Genau. Viele Menschen wünschen sich jetzt wirklich diese Rückkehr zum alten Normal. Aber ob das alte Normal je wieder normal sein wird, das müssen wir sehen. Ein bisschen Normalität aber kehrt jetzt tatsächlich zurück. Die Bundesliga will auch den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Der Innenminister Seehofer sagt ja, er sei auch dafür, dass das Spielen jetzt im Mai wieder startet, hinter verschlossenen Türen. Aber dann wurden am Freitag 2 Spieler und ein Physiotherapeut beim FC Köln positiv getestet. Die 3 haben keine Symptome. Mussten aber natürlich in Quarantäne. Das Team darf trotzdem weiter trainieren. Was bedeutet das jetzt? Die einen sagen, das war ja klar, wenn man 36 Vereine testet, dann werden da auch positive Fälle dabei sein. Und die anderen sagen, wie zum Beispiel der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Fußballmillionären Privilegien zuzuschreiben, die jetzt also wieder spielen dürfen, die die Bundesliga wieder ins Rollen bringen dürfen, das sei nicht okay. Die sollen keine extra Wurst bekommen. Wir hören mal Karl Lauterbach.
Viele Bürger sind bereit mitzuziehen, wenn man ihnen gut erklärt, worum es hier geht. Und diese Erklärung wird schwerer, wenn auf der anderen Seite in der Bundesliga schon gespielt wird. Die Erklärung wird auch schwerer werden, wenn ich zum Beispiel jemandem sagen muss, ich kann dich jetzt leider nicht testen. Gleichzeitig werden aber Zehntausende Fußballer getestet.
Das sagt also Karl Lauterbach. Was sagen Sie, Herr Schwennicke? Sollen sie spielen oder nicht?
Also, dass ich nochmal mit Karl Lauterbach übereinstimmen würde und übrigens das schon seit Tagen und Wochen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich muss an der Stelle, Frau Schäfer, einen kleinen Warnhinweis auf meiner eigenen Stirn anbringen. Ich bin kein Fußballfreund, sondern eher ein Fußballverächter oder Muffel jedenfalls. Mhm. Deswegen nimmt es Sie vielleicht nicht wunder, dass ich jetzt für dieses Barmen der Fußballvereine gemessen an anderen Branchen, wir haben über die Friseure vorhin gesprochen, geringeres Verständnis habe. Vielleicht bietet diese Corona-Krise ja auch die Chance, manche Bereiche unseres Lebens wieder gesund zu schrumpfen. Und dazu gehörte für mich der Fußball-Irrsinn, denn da hat Lauterbach in meinen Augen recht. Was da umgewälzt wird an Gehältern, Honoraren oder wie man das da nennen mag, ist irrsinnig und hängt natürlich alleine daran, dass ein Riesen-Business dranhängt. Und Entschuldigung, ich gönne es wirklich jedem ins Fußballstadion zu gehen, aber wir erinnern uns bitte auch, dort hat viel angefangen von dem, was wir mit dem wir jetzt zu tun haben. Also hat sich's extrem ausgebreitet, als der Fußball zuletzt erkennen wollte, dass es nicht mehr geht, dass solche Großereignisse noch abgehalten werden. Und jetzt sollen sogenannte Geisterspiele abgehalten werden. Wir lassen mal gnädig außen vor, dass selbst da sich die Frage der Infektionsgefahr stellt.
Ja, wohl 250 Menschen etwa sollen
so,
da im Stadion
sein. Sind ja trotzdem
sein.
Auf einem Haufen, also ein Stadion ist groß.
Da aber, kann man Abstand
ja,
halten.
So. Ja, aber zum Beispiel beim Fußballspielen schon nicht so sehr. Soweit ich das Spiel begriffen habe, kommt es da schon auf Körperkontakt an und
das
Körperflüssigkeiten
stimmt. Deswegen
fließen
ja
auch.
Die Tests.
Ja, also
so, deswegen
ja.
Die Tests. Also
also da muss einfach, da soll einfach ein großes Business am Laufen gehalten werden. Und das heißt Fernsehen. Es geht um die Fernsehrechte nur darum. Es geht auch nicht um das Fußballerlebnis im Stadion. Ich gönne jedem nochmal, auch wenn ich diesen Disclaimer auf der Stirn habe. Ich gönne jedem sein Fußballvergnügen. Aber vielleicht schrumpft sich der Fußball auch ein Stück weit gesund.
Sagen Sie, aber natürlich sagt mancher Vereinschef, unsere wirtschaftliche Lage ist dramatisch. Und wenn diese Rate der Medienpartner jetzt nicht fällig wird, dann müssen wir womöglich sogar eine Insolvenz ins Auge fassen bei den kleineren Vereinen.
Ja, oder vielleicht zum Beispiel eine freiwillige Gehaltsverzicht herbeiführen. Das habt ja auch Spieler gegeben, das habe ich aus dem Augenwinkel gelesen, die das thematisiert haben. Wissen Sie, es muss doch nicht alles vielleicht in dem Maße wiederkommen, wie es war. Also wenn die Lufthansa zum Beispiel sagt, Herr Spohr, dass der Flugverkehr in den nächsten 3-4 Jahren auch nicht wieder dazu aufwachsen wird, wo er war. Ist das unbedingt schlecht?
Also das
sind wir nicht vielleicht auch irrsinnig in der Gegend rumgeflogen? Können wir vielleicht den einen oder anderen Flug uns auch sparen und eine Skype-Konferenz oder was auch immer machen? Und das Gleiche würde ich auch beim Fußball, da würde ich auch die Frage stellen, muss das wirklich sein? Wissen Sie, ich mache Herrn Rummenigge und anderen keinen Vorwurf. Die sind in der Box, die denken innerhalb des Systems. Aber es muss uns erlaubt sein zu sagen, Moment mal, vielleicht ist eine gewisse Abkühlung dieses heiß gelaufenen Systems Fußball gar nicht falsch. Und vielleicht ist es sogar am Ende gut für den Sport.
Da sagen Sie also, die Rückkehr zum alten Normal macht vielleicht in diesem Feld gar keinen Sinn, sondern ein neues Normal herstellen. Dann natürlich ist die Frage, wie kann man trotzdem für ein bisschen Gleichberechtigung sorgen, dass es jetzt nicht die kleinen Vereine so sehr trifft und die größeren vielleicht leichter durchkommen.
Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal, ich bin kein Fußballexperte, dass die Kleinen nicht in dem Maße in Gefahr sind wie die Großen. Bei den Großen stellt sich ja viel eher, weil die mit diesen großen Beträgen jonglieren, weil die großen Verträge abgeschlossen haben, die stehen viel eher vor dieser Frage. Also den Lufthansa-Vergleich habe ich nicht aus der Lameng gemacht. Also ich glaube, Klein-Kleckersdorf hat nicht so schnell ein Problem wie der FC Bayern.
Also Sonderregelungen für den Fußball, darf es die geben, darf es sie nicht geben? Christoph Schwennecke hat hier ein klares Votum abgegeben. Er sagt keine Sonderregelungen für den Fußball. Lassen Sie uns mal in Ihr Heft gucken, in den Cicero oder auf die Webseite cicero.de. Der Aufmacherartikel, Herr Schwennecke, ist von Ihnen und der Titel lautet Politik im Panikmodus, was Flüchtlingskrise, Klima und Corona verbindet. Und ich fasse mal zusammen, Sie sagen, jedes Mal habe die Politik extrem reagiert. Sie sei in einen anderen Arbeitsmodus übergegangen, nämlich in einen Arbeitsmodus der Panik. Ganz ehrlich, bezogen auf Corona fand ich das gar nicht so. Die Kanzlerin hat doch eigentlich besonnen agiert.
Ja, das dürfen Sie ja gerne so sehen. Ich habe im Grunde auch kein Problem mit der Politik der Kanzlerin in dieser Frage. Mir ging es um ein Muster und da könnte man übrigens die Energiewende auch noch mit dazu zählen. Also die Wende von der Wende, die nach Fukushima stattgefunden hat, dass Politik dazu neigt oder die Handelnden in der Politik so eine von 0 auf 100 Arbeitsweise an den Tag zu legen, also in so ein Heiß-Kalt-Muster zu verfallen. Und worum es mir in dem Artikel in erster Linie ging, war der Hinweis, also dieses Muster mal bewusst zu machen, vielleicht hätte es da auch mich gar nicht dafür gebraucht, und dann dafür zu plädieren, dass statt dann extrem zu reagieren, was oftmals nötig ist, nochmal, ich halte das jetzt auch für richtig, klipp und klar, bei der Flüchtlingskrise hatte ich eine andere Einstellung, aber hier halte ich die Vorgehensweise im Prinzip für völlig richtig, anstatt dann in einen Extremmodus zu verfallen zu müssen, notwendigerweise, vorausschauender Politik zu machen. Ich räume ein, ganz selbstkritisch, dass die Medien einen solchen Ansatz nicht leichter machen, weil wir immer ein verstärkendes Moment sind und das Vorausschauende in der Politik auch nicht gerade bestärken. Aber sowohl die Flüchtlingskrise war absehbar, als auch der Umstand, dass eine Pandemie kommen kann.
Aber Sie erinnern sich an unser Treffen hier im Januar, waren Sie zuletzt zu Gast.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob wir zum Beispiel vorausgesehen hätten, dass es uns jetzt so treffen würde oder dass solche Vorsichtsmaßnahmen möglich werden würden. Ich denke mir, dass nicht nur die Politik da überrascht wurde.
Also kein Kommentar ist wasserdicht gegen jeden Einwand, den lasse ich deswegen auch gelten. Ich würde trotzdem sagen, dass sich erwiesen hat, deswegen ja auch das Geeier in der Maskenfrage, dass man auf diese Pandemie operativ und auch politisch besser hätte vorbereitet sein können, wenn man vorher dem mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätte. Denn der echte Pandemieplan lag nicht vor und die Bevorratung an Masken hat auch nicht stattgefunden in dem Maße, wie es nötig gewesen wäre. Mhm. Aber das sage ich wirklich in aller wie soll ich sagen, in aller Moderatheit, ganz moderat. Es geht hier nicht um irgendein Politik-Bashing. Mir fällt nur dieses Muster auf, an dem wir vielleicht, und das ist dann der selbstkritische Teil, als Medien auch unseren Anteil haben.
Gut, aber ich weiß gar nicht, ob ich dieses Muster tatsächlich sehen würde, weil wenn ich zum Beispiel auch die Klimakrise betrachte, ich hatte gar nicht den Eindruck, dass die Politik da zum Beispiel Panik gemacht hat. Im Gegenteil, wenn man sich das Klimapaket der Bundesregierung angeguckt hat, haben ja viele gesagt, das ist eigentlich viel zu lasch und da müsste man viel größere Maßnahmen treffen.
Endlich haben wir mal so einen richtigen Dissens hier. Also die Art und Weise, wie Weltpolitiker Greta Thunberg dann buchstäblich zu Füßen lagen und sich in Fotosessions mit ihr ergangen sind, ja, dann kann man übrigens löblicherweise Frau Merkel wieder ausnehmen. Sie hat sich dem nämlich nicht so hingegeben. War für mich schon ein schwieriges Erlebnis.
Gut, aber das ist dann Umgang mit einer Ikone. Aber hat man denn wirklich panisch? Ja, aber hat man wirklich panisch reagiert auf die Klimakrise? Eigentlich könnte man doch fast sagen, auf die Klimakrise wird bis heute nicht wirklich reagiert.
Also jedenfalls waren die politischen Verhaltensmuster auf eine Weise, das nenne ich in dem Artikel auch so panisch-populistisch. Dabei würde ich bleiben. Wie gesagt, eine Eigenverantwortung der Medien will ich da gar nicht beiseite schieben. Mir wäre lieber, man liegt nicht Greta Thunberg dann zu Füßen, sondern handelt vorher. Mir wäre es auch lieber gewesen, es gibt einen ordentlichen Pandemieplan und genügend Masken. Auch das wäre präventiv bessere Politik. Mhm. Gleichwohl, ich finde insgesamt, dass sich die deutsche Politik übrigens in allen Ebenen bis zum Gesundheitssystem in dieser Krise sehr bewährt hat.
7,5 Milliarden Euro will die EU heute einsammeln. Das soll eine Anschubfinanzierung sein für Impfstoffe, Arzneien und Tests in Sachen Corona. Die EU-Geberkonferenz ist das, die da stattfindet, natürlich online. Hier im Studio der Chefredakteur des Cicero, Christoph Schwennecke, und uns auch zugeschaltet aus Brüssel mein Kollege Peter Kapern. Hallo, Herr Kapern.
Guten Tag nach Berlin.
Herr Schwennecke, wenn man auf diese Geberkonferenz blickt, so viel Geld soll da eingesammelt werden. Ist das eine gute Idee? Hat man Vertrauen da rein, dass das Geld helfen wird oder wird das am Ende versickern?
Also im Prinzip halte ich das für eine sehr gute Idee. Übrigens sind diese 7,5 Milliarden ja die Unterkante dessen, die da markiert wurde. Also da, die Ambitionen gehen weiter und selbst das ist wahrscheinlich am Ende dann nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Idee halte ich für sehr gut, denn es geht um ein Weltinteresse. Um ein existenzielles Weltinteresse, nicht um ein Länderinteresse und auch nicht um ein Firmeninteresse. Ich fürchte nur, ohne jetzt hier die Cassandra sein zu wollen, dass diese gute Idee am Ende am Eigennutz der Interessen, die ich gerade angeführt habe, jenseits des Weltinteresses scheitern könnte, dass am Ende eben doch einer die Nase vorn haben möchte.
Aber dieser Eigennutz soll nicht stattfinden. Wir hören mal die Bundeskanzlerin Angela Merkel, was sie dazu gesagt hat.
Es handelt sich hier um ein globales öffentliches Gut, diesen Impfstoff zu produzieren und dann ihn auch in alle Teile der Welt zu verteilen. Das wird eine große Kraftanstrengung sein, wenn wir einmal einen solchen Impfstoff haben.
Also und diese Kraftanstrengung soll eben gemeinschaftlich in der EU gestemmt werden, Peter Kapern. Wohin wird das Geld, eben diese Anschubfinanzierung, jetzt 7,5 Milliarden Euro, aber Christoph Schwennecke hat es eben gesagt, insgesamt geht es um mehr, fließen? Wohin fließt dieses Geld?
Also diese Kraftanstrengung soll ja nicht in der EU gemeistert werden, sondern eben weltweit gemeistert werden, weil es um ein weltweites, um ein globales Problem geht. Die EU ist nun nur in den Sattel gestiegen, insbesondere in Form der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, und sagt, wir nehmen den ersten Schritt auf diesem langen Weg, der da vor uns liegt, mal in die Hand. Nämlich wir treiben jetzt erstmal die ersten 7,5 bis 8 Milliarden Euro auf. Insgesamt wird die Summe, die notwendig ist, um diesen Impfstoff zu entwickeln und weltweit zu vertreiben, auf 40 Milliarden geschätzt. Die EU hat ja überhaupt keinen Apparat, um Impfstoffe zu entwickeln. Sie hat keine Kenntnisse darüber, wo die Expertise sitzt, wer das kann, wo, wenn man große Mengen braucht, dieser Impfstoff hergestellt werden muss. Und sie hat auch keine Expertise bei der Frage, wie man denn dafür sorgt, dass dieser Impfstoff möglichst gleichmäßig auf der Welt verteilt wird. Und deswegen hat sie sich Kooperationspartner gesucht. Das ist beispielsweise die internationale Organisation CEPI. Das ist eine internationale Organisation, die 2017 gegründet worden ist von Norwegen, von Indien, von der Gates-Stiftung, vom Wellcome Trust. Das ist ein sehr traditionsreicher, eine milliardenschwere Stiftung aus Großbritannien, die sich im Gesundheitsbereich tummelt, und vom Weltwirtschaftsforum. Und deren Ziel ist es, beispielsweise dafür zu sorgen, dass Impfstoffe möglichst schnell entwickelt werden, dass Unternehmen das Geld, das dafür notwendig ist, auch zur Hand haben. Insbesondere wichtig ist das bei Impfstoffen, bei denen gar nicht klar ist, ob die jemals in großen Mengen verkauft und benutzt werden können. Und ein zweiter Partner ist die Organisation Gavi, die behauptet von sich selbst, dass sie dafür gesorgt hat, durch ihre Impfprogramme die Hälfte aller Kinder auf der Welt geimpft zu haben gegen die üblichen Kinderkrankheiten. Und das ist eine Organisation, die sehr viel Expertise darin hat, Impfprogramme mit Ländern zu entwickeln, also mit Ländern, mit NGOs in betreffenden Ländern zu gucken, wie funktioniert das mit der Verteilung von Impfstoff bei euch? Wer kann bei euch in einem bestimmten Land dafür sorgen, dass eine Impfung wirklich überall stattfinden kann? Das sind also zwei der vielen Kooperationspartner, die sich die EU zur Bewältigung dieser Aufgabe gesucht hat.
Und kann dann sichergestellt werden, dass dieser Impfstoff wirklich weltweit zu einem erschwinglichen Preis verfügbar sein wird?
Ach, das ist eine schwierige Frage, Frau Schäfer. Wenn man sich anschaut, wie beispielsweise die US-Regierung, die Administration unter Donald Trump in dieser Frage agiert, dann hat man den Eindruck, dass man sich bei dem Ziel, für eine gleichmäßige weltweite Verteilung dieses Impfstoffes zu sorgen, jedenfalls nicht auf die US-Regierung wird verlassen können. Deswegen ist die auch heute nicht mit am Ball. Die EU hat es sich jedenfalls zum Vorsatz gemacht, dafür zu sorgen, dass diese Impfdosen überall zu einem fairen und bezahlbaren Preis verfügbar sein werden. Aber natürlich wird irgendwann die Frage gestellt werden, wer bekommt denn beispielsweise die ersten 50 oder 100 Millionen Dosen? Wo gehen die hin? Ich weiß nicht, wie diese Frage gelöst werden wird am Ende des Tages. Aber fest steht, der Vorsatz besteht zuerst einmal und es hat heute einen offenen Brief von Entwicklungshilfeorganisationen an die Bundesregierung gegeben, mit dem Aufruf, von diesem Ziel auch keinesfalls abzulassen. Also zuerst einmal erkennen die Entwicklungshilfeorganisationen genau dieses Ziel als absolut richtig an. Wie es dann umgesetzt wird, Frau Schäfer, ich muss passen. Das muss man einfach abwarten.
Mir war eben heute Morgen auch aufgefallen, Herr Kapern, dass der amerikanische Präsident, dessen Altruismus mir auch nicht so ausgeprägt zu sein scheint, sofort gesagt hat, also die USA haben die Nase vorn und haben bis Ende des Jahres einen Impfstoff, jetzt mal unabhängig vom Realitätsgehalt oder von der Substanz und Wahrhaftigkeit dieser Aussage. Wetter leuchtete in diesem Hinweis schon wieder dieses America First, was dem Ansatz, den Sie gerade für mich auch lehrreich und nochmal informativ beschrieben haben, im Wege stehen könnte, denn also vielleicht geht es auch ohne die USA, aber so richtig vorstellbar ist es ja auch wieder nicht.
Geht es ohne die USA?
Ich glaube auch, dass dann in der entscheidenden Situation, wenn dieser Impfstoff existiert, Herr Schwenicke, dann werden natürlich auch Länder, die heute unter den Gebern sein werden, jedes Land wird dann natürlich seinen Bürgern erklären müssen, warum die erste Lieferung von Impfdosen erstmal woanders hingeht und nicht in das eigene Land. Das ist doch ein ganz normales, ganz schwieriges Problem, das da zu handeln ist.
Die SPD-Spitze fordert den Abzug aller US-Atomwaffen von deutschem Boden. Damit stellt sie den Koalitionsfrieden auf die Probe. Das ist schon eine Forderung, die einiges Gewicht hat. Aufgestellt von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Am Wochenende hat er das so dem Tagesspiegel gesagt. Atomwaffen auf deutschem Gebiet würden die Sicherheit nicht erhöhen, sondern im Gegenteil gefährden, meint er. Herr Schwenicke, kann man sich das erklären, dass Herr Mützenich jetzt mit dieser Forderung gerade jetzt so von sich reden machen will?
Ja, das Thema hat einen Vorlauf und ist eigentlich nur die Weiterung des Vorlaufs, des vorher stattgefunden haben Themas. Und das hängt zusammen mit dem F-18-Deal, den die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer abschließen möchte, nämlich F-18-Flugzeuge, Jets von den Amerikanern zu kaufen, in Ersatz der schon ziemlich betagten Tornados und teilweise auch der Eurofighter. So, wie hängt das jetzt zusammen? Mal ganz platt gesagt, weil unter den Flügeln dieser Flugzeuge, der Tornados und Eurofighter, auch Atombomben der Amerikaner hängen können im Ernstfall. Das ist unser ganz konkreter Anteil an der sogenannten nuklearen Teilhabe. So hat sich dieses Thema weg von der Frage, darf die einfach amerikanische Flugzeuge kaufen, hin entwickelt zu dieser Frage der nuklearen Teilhabe und dann auch zu der Frage, sollen und dürfen und müssen auf deutschem Boden überhaupt noch Atombomben der Amerikaner gelagert sein.
Nun ist aber eben dieses Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe im Koalitionsvertrag sozusagen festgeschrieben, wenn ich richtig informiert bin. Insofern ist es klar, dass CDU und CSU das sofort kritisiert haben.
Ja, nicht nur das. Forderung. Nicht nur das. Es ist
und auch Spitzen, übrigens andere Spitzenpolitiker der SPD.
Nicht nur das. Es ist, sagen wir mal, ein konstitutiver Bestandteil der NATO-Doktrin auch. Also wer die nukleare Teilhabe da in Frage stellt, stellt auch konstitutive Elemente der NATO und des NATO-Vertrages in Frage. Es ist so, Herr Mützenich kommt letztlich aus der Friedensbewegung und aus der Friedenspolitik. So ist seine Haltung in diesen Fragen zu erklären. Übrigens hat er sich deswegen auch nicht gut verstanden mit dem bisherigen Wehrbeauftragten der Bundesregierung, nämlich Herrn Bartels von der SPD. Und das hat schon auch damit zu tun, dass Herr Bartels jetzt da abgelöst werden soll. Denn Herr Bartels ist ein sicherheitspolitischer, ich würde sagen, Realo. Mhm. Es ist nur so, also die Weltmacht SPD, um mal einen Bonmot aufzugreifen, wird die Welt nicht von den Atomwaffen befreien, auch nicht mit diesem Aufbegehren. Das tut vielleicht innerhalb der SPD ganz gut, sich dagegen zu stemmen. Wenn man die Welt atomwaffenfrei machen möchte, dann müsste man es so machen, wie es der amerikanische Präsident Barack Obama versucht hat, wofür er auch den Friedensnobelpreis bekommen hat, aber viel zu früh, weil er es auch gescheitert. Also die SPD wird die Welt nicht atomwaffenfrei machen und es jetzt im Zuge dieser Tornado F-18-Diskussion aufs Tapet zu bringen, bringt überhaupt nichts. Ja, profiliert vielleicht die SPD ein wenig, aber ich würde sagen, es ist verantwortungslos.
Okay, verantwortungslos. Profiliert das wirklich die SPD? Denn wie gesagt, es gibt ja auch innerhalb der SPD da diese verschiedenen Strömungen. Also zum Beispiel der Parteichef Norbert Walter Borjans hat Mützenich da unterstützt. Aber es gibt eben andere, die das sehr kritisch sehen.
Man kann sich ja auch ins Abseits profilieren. Also bei Herrn Walter Borjans war es schon so, dass er bei seiner Bewerbungsrede in Berlin, ich habe mir die sehr genau angehört, ich war auch bei dem Parteitag, als man noch zu Parteitagen gehen konnte, da gab es einen außenpolitischen Teil, der hat sich 1:1 angehört wie Herr Mützenich. Vielleicht kam er auch von Herrn Mützenich, weil Herr Walter Borjans mir vorher jetzt als Außenpolitiker und Sicherheits- und Verteidigungspolitiker noch nicht so aufgefallen war. Also da sind schon zwei gleicher Meinung. Das heißt nur noch lange nicht, dass sie recht haben und auch noch lange nicht, dass sie damit Erfolg haben.
Und verantwortungslos, sagen Sie, sei das. Was wünschen Sie sich also?
Wenn man eine atomwaffenfreie Welt haben möchte, dann muss die Treppe von oben gefegt werden und nicht von unten. Und ich erinnere mich auch, ich stand auch in der Menschenkette in Neu-Ulm bei mir zu Hause vor den Wiley Barracks, als dort die Pershing 2 stationiert werden sollten und auch stationiert wurden. Ich würde sagen, ich lag falsch. Es war richtig, sie zu stationieren. Und wenn man eine atomwaffenfreie Welt haben möchte, was ein legitimes Ziel ist, dann mit Sicherheit nicht, indem man, wie Herr Mützenich, jetzt da innerhalb der Koalition in Deutschland ein Feuerchen entfacht.
Christoph Schwennecke war mein Gast, ist mein Gast in dieser Stunde vom Cicero. Gucken wir nach Bremerhaven, berichten von der großen Solidarität, die dort die Tafel erfährt. Also diese Organisation, die überschüssige Lebensmittel einsammelt und die dann verteilt an Menschen, die sozial, wirtschaftlich benachteiligt sind. Und das ist interessant, Herr Schwennecke, oder? Dass so eine Organisation jetzt eben besteht und jetzt wirklich so auch ihre Wichtigkeit zeigen kann, dass sie eben die Lebensmittel nimmt und sie zu denen bringt und an die verteilt, die jetzt ganz wichtig oder ja, darf davon nicht abhängen vielleicht, aber doch ein Stück weit davon leben können.
Ja, man könnte fast sagen, das Virus zeigt hier etwas Robin Hood-haftes, denn wenn ich die Meldung richtig gelesen habe, kommen viel der Lebensmittel von Kreuzfahrtschiffen, die eben aus nachvollziehbaren Gründen nicht fahren können. Das heißt, diejenigen, die sich leisten können, eine Kreuzfahrt zu machen, sorgen mittelbar dafür, dass jetzt Leute, die sich kein Essen leisten können, mutmaßlich ganz gutes Essen bekommen.
Was natürlich aber nicht natürlich möglich wäre, wenn es die Tafel nicht gäbe. So, und die ist ja sehr viel kritisiert worden, weil sie sozusagen Aufgaben des Staates übernehmen würde. Aber jetzt doch ein Glück, dass es sie gibt.
Also von mir persönlich ist die Tafel nicht kritisiert worden, auch nicht der eine Tafelbetreiber, der da mal mit seiner SPD über Kreuz lag. Aber ja, ich finde ja, ich hatte das eingangs ja schon gesagt, ich finde, dass die Solidarität oder der Zusammenhalt in Deutschland, die Vernunft und auch die Bereitschaft, dann mal jemandem, der jetzt besonders hart betroffen ist, etwas mehr zu geben, wenn man es sich leisten kann, sehr ausgeprägt ist. Und das macht mich froh.
Ja, würde ich sagen, macht mich auch froh. Und froh hat mich auch gemacht, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Dankeschön dafür.
Ich danke Ihnen, Frau Schäfer.